Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir finden uns ein weiteres Mal zusammen, um uns nette, launige, interessante Anekdoten erzählen zu lassen von guten Menschen aus der Spielebranche. Und einen solchen guten Menschen habe ich aufgetrieben. Markus Wilding ist hier. Hallo Markus.
Servus.
Markus, du bist jetzt bei, mein Gott, Remote Control Production. Was bist du denn da?
Ich bin da Communications Director.
Genau. Und du bist quasi ulkigerweise so vom großen Thron der Spielebranche, von Rockstar, ja, im Ausland gearbeitet, zurückgekehrt nach Deutschland, um bei einem Indie-Studio mehr oder minder zu arbeiten. Das ist ja aber auch ein bemerkenswerter Karriereweg.
Ja, schon. Aber es ist ja nun, es ist so, ich bin ja schon ein paar Tage länger dabei. Ich habe 1996 angefangen und habe PR-Manager angefangen und habe die letzten 20 Jahre PR gemacht. Natürlich immer mit wachsenderen Aufgaben. Und aus PR-Manager Deutschland wurde am Ende Global Senior Director Global Communications. Aber letztendlich war es dann doch immer dasselbe, natürlich mit sehr großer Verantwortung am Ende, aber es war halt die Kommunikation für das nächste Produkt. Und irgendwann vor ein paar Jahren, als ich 40 geworden bin, habe ich mir gedacht, willst du das dein Leben lang machen? Und die Antwort war, vielleicht. aber ich hatte doch in den letzten Jahren immer mehr so ein bisschen den Drang, auch wieder mal was anderes zu machen. Außerdem habe ich, wie du schon sagst, ich habe 10 Jahre im Ausland gelebt, übrigens bei und gearbeitet, bei 2K, nicht bei Rockstar. Rockstar war ganz früher. Aber nach 10 Jahren USA und England, vielleicht doch auch mal wieder nach Deutschland zurückkommen wollte, das habe ich im Kreise der Familie, haben wir dann mit Ja beschlossen. Und dann eben die Überlegung, dann auch mal ein bisschen was anderes zu machen. Weil wenn du dann inzwischen, 8 Jahre lang international, weltweit für die PR, für einen großen Publisher zuständig warst, willst du dann nicht zurückgehen und sagen, okay, jetzt mache ich hier für PR für Deutschland und berichte an jemanden, dessen Chef ich mal war. War nicht so attraktiv. Und da kam mir das Angebot, was ich bekommen habe von Remote Control Productions, eigentlich sehr recht. Mein Titel ist Communications Director, also ich bin schon für die Kommunikation zuständig, aber ich habe da auch ganz andere Bereiche. Die Firma ist gerade sehr stark im Bereich Internationalisierung. Wir haben Anfang des Jahres ein Büro in Finnland aufgemacht, sind gerade dabei, ein weiteres Büro in einem anderen europäischen Land zu eröffnen. Da bin ich viel mit dabei. Ich arbeite mit unserem BizDev-Team zusammen, leite die Abteilung Brand. Also da ist dann auch Marketing und Creative Services dabei. Also es ist einfach eine Möglichkeit, das, was ich 20 Jahre lang gemacht habe und halbwegs gut kann, hoffe ich, immer noch zu machen. Aber dann auch ganz neue Bereiche, die ich halt vorher nicht, die ich vorher so nicht kannte.
Im Grunde genommen hast du es ja gemacht wie ich, ne? Ich war ja auch sozusagen auf dem Zenit meines Werdegangs innerhalb Deutschlands als Spieljournalist und dann hast du gesagt, jetzt mach ich mal was Kleineres, ja? Wir sind meine Brüder im Geiste. Wir haben uns tatsächlich, ich habe schon angedroht, wir können mal kurz erzählen, ja, wie wir uns kennengelernt haben. Das ging ja gut los und ich habe es im Podcast schon mal erzählt. Ich habe erzählt, dass ich damals nämlich Soldier of Fortune testen wollte, dann bei Activision in Deutschland angerufen habe. Activision hat damals gesagt, dieser Titel existiert für uns nicht. Und der damalige PR-Manager, dann habe ich gesagt, ja, dann kann ich einen Engländer anfragen. Und der damalige PR-Manager von Activision, nämlich du, sagte dann so, ja, das kannst du mal gern probieren. Und ich hatte das als sportliche Herausforderung verstanden und habe dann in England mich an die Kollegen von Activision dort gewandt. Und die fragten an irgendeiner Stelle, weiß denn der deutsche PR-Manager davon? Und da wir ja telefoniert hatten, fühlte ich mich völlig im Recht zu sagen, natürlich. So, und dann, ja, und jetzt kommst du sozusagen, ja, also dann, die Story ging ja so weiter, und dann kriegte ich einen bösen Anruf, und ich war wirklich, das war so das erste Mal, dass ich irgendeinen großen Titel betreut habe, war ganz frisches Kükenhaft war ich in diesem Job, ja, und die boshafte Story, ich glaube, die kennst du auch, falls nicht, kannst du jetzt entsetzt aufschreien, die boshafte Story dahinter ist, dass das quasi so ein bisschen vorhergesehen war und mein damaliger Chef Andreas Lober und ich, wir hatten vorher schon gesagt, so, ja, naja, du machst das erst seit 2 Wochen, wir können zur Not immer darauf verweisen, dass das ein Anfängerfehler war.
Oh, ihr Stücke.
Und wenn es schief geht, ja, weil der damals schon gesagt hat, so, na, das wird ihm nicht gefallen, und ich so, ja, aber also im Grunde genommen hat er gesagt, probier's halt, ja.
Ja, also ich musste des grimmigen Sinnes dann doch irgendwie respektieren, die Kreativität in der Erlangung eines Pressemusters. Das fällt ja auch in den Bereich die gute alte Zeit oder zumindest die ältere Zeit. Heute wäre sowas völlig unvorstellbar, dass du dann einfach in einem anderen Land den PR-Manager anrufst und der sagt, ach, der Deutsche oder der andere PR-Manager weiß Bescheid, brauche ich nicht nachfragen, das passt dann schon, hier hast du mal.
Aber das kam dann eine Woche oder zwei Wochen später. Und vor allem, ich hatte dann später, dann war ich auf dem ersten Event zu Vampire, The Masquerade. Und das war natürlich dann, wir hatten uns ja noch nie persönlich getroffen.
Ja. Awkward.
Ja, ohne Witz, ja. Und der einzige Kontakt, den wir vorher hatten, ja, war halt echt nur dieses so, what the fuck? Ja. Und dann ist halt so da so. Und dann der Achim Kaspers, der kam dann auch an und dann so, stellte sich so vor und so, ach, André Peschke, aha. So, oh nein, das wissen auch noch alle.
Ja, du, das war Tagesgespräch oder Wochengespräch im Büro, das ist ja klar.
Aber gut, also das war sozusagen nur einleitend. Markus, du hast eine ganz andere Geschichte mitgebracht.
Genau, also von einer Pressetour mit epischen Ausnahmen. Ich weiß, das Wort wird an jeder Ecke gebraucht, aber in dem Fall, hoffe ich, werden mir am Ende alle zustimmen, ist es berechtigt. Und zwar war das 1999 und da sind wir schon wieder bei Vampire, weil Vampire war Teil dieser Pressetour. Wir hatten, ich habe 1998 bei Activision angefangen und diese Pressetour 1999 war meine allererste Pressetour mit deutscher Presse nach USA. Es ging um, Activision war ja damals, hatte ja damals ganz viele interessante IPs. Wir hatten gleich drei, die relativ gleichzeitig erschienen und das waren Battlezone 2, Dark Reign 2 und eben Vampire the Masquerade. Battlezone 2 und Dark Reign 2 waren von Pandemic, einem Entwickler in LA und Vampire war von Nihilistic und die waren in San Francisco. Und alle deutschen Printmagazine, weil damals waren wirklich nur Printmagazine interessant, also fast nur, brannten darauf auf diese Titel, also haben wir gesagt, wir kombinieren das jetzt mal und heutzutage, wenn Pressetouren stattfinden, dann sind die ja komplett von vorne bis hinten perfekt durchorganisiert und es kommen aus jedem Land Vertreter und das International Team organisiert das Ganze. Bei uns sah das so aus, ich habe die US-PR-Managerin angerufen, habe gesagt, wir haben ziemlich viel Interesse für diese Titel, wir könnten ein paar Cover-Stories bekommen, wir hätten da vier Teilnehmer und sie hat gesagt, ja, dann kommt halt vorbei und schaut es euch an. Dann haben wir uns überlegt, was das Ganze kostet und die Unterstützung von der internationalen Seite sah so aus, die haben den Teams Bescheid gesagt, wann wir kommen wollen und die haben uns ein paar Hotelempfehlungen gegeben und die Telefonnummer und das war's. So. Und dann wollten wir los. Es waren ich selber, dann der erwähnte Achim Kaspers, der Produktmanager und wir hatten vier Journalisten dabei. Drei davon weiß ich sogar noch und zwar waren das drei ganz tolle Menschen, nämlich der Herbert Eichinger, der damals für die PC Action gearbeitet hat, der Daniel Kreis, der für die PC Games dabei war, der Heinrich Lehnhardt, der damals wie heute auch immer noch für die GameStar als Freiberufler schreibt, der war allerdings in den USA schon, und einer, der mir entfallen ist, der für die PC Player damals gearbeitet hat. Ja, und dann ging's los. Wir hatten das vorab, die Hotels waren gebucht, die Flüge waren bezahlt. Ich habe mir aber, weil ich auch noch Geld brauchte und ich war ein jung, dynamischer PR-Manager mit nicht so viel Kohle und hatte mir erst für diesen Job auch eine Kreditkarte angeschafft. Hatte aber nicht so richtig den Peil, wie das mit diesen Kreditkarten funktioniert, dazu später mehr. Ich habe mir dann 5.000 Euro Vorschuss überweisen lassen zur Sicherheit, weil wer weiß denn, was denn da alles passiert. Dachte also, jetzt ist alles wunderbar. Wunderbar war natürlich dann gar nichts. Also das Erste war, dass die beiden Kollegen von Computec aus von Nürnberg geflogen sind, also nicht von München wie wir anderen. Und die Tickets kamen relativ spät, also haben wir sie am Schalter hinterlegt für die. Das war super. Das Problem war nur, der Flug von denen ging um 6.50 Uhr in der Früh und der Schalter machte um 7.30 Uhr auf. Blöd. Die waren dann am Flughafen und kamen nicht weg. Und guess what? Wir hatten keine Handys. Also konnten sie uns auch nicht anrufen. Das heißt, wir flogen aus München vergnügt los. Die haben sich dann mit den verbliebenen Leuten bei uns im Büro auseinandergesetzt, haben dann noch irgendwie einen Ersatzflug bekommen und die lange Geschichte kurz, waren 34 Stunden später dann auch da. Also so ging es schon mal los.
Wie nach Australien eigentlich.
Ein toller Start. Dann war der Plan einfach so der, wie man das eigentlich heute auch noch so macht, dass man meistens Freitag oder Samstag fliegt, damit man das Wochenende hat, um sich zu akklimatisieren. Außerdem werden die Flüge billiger. Wir hatten also so ein Wochenende in Los Angeles. Das ist ja jetzt nicht das Schlechteste. Ich hatte mir überlegt zum Kennenlernen, dass wir alle, weil wir uns nicht alle unbedingt kannten, dass wir einen Ausflug zu Six Flags, zu dem Vergnügungspark machen. Da kam dann das erste Hindernis, nämlich der Redakteur von PC Player, dessen Name mir leider entfallen ist, hat sich da sehr echauffiert. André, dir wird es bekannt vorkommen, und hat gemeint, nein, er lässt sich nicht von der Industrie bestechen mit irgendwie einem Ticket für Six Flags Magic Mountain, und er möchte sich da also nicht vereinnahmen lassen, und er wird da nicht mitgehen. Dann habe ich gesagt, okay.
Hätte das nie so formuliert.
Ich weiß. Und ich habe auch gesagt, hey, wenn du das so siehst, das ist ja okay, aber dann komm mal trotzdem mit. Also dann zahl doch dein Ticket einfach selber. So teuer war es damals auch nicht. Aber nein, er hat sich da total entrüstet. Das wäre auch alles völlig okay gewesen, wenn sich im Nachhinein nicht herausgestellt hätte, dass der eigentliche Grund, warum er nicht mitgekommen ist, der ist, dass er seine Freundin mitgenommen hatte auf diesen Trip, ohne dass wir das wussten. Die hat er zugegebenermaßen auf eigene Kosten, ist ja auch okay, aber halt auch nach L.A. eingeflogen und hatte ihr versprochen, ein Wochenende in Los Angeles mit ihr zu verbringen, bevor es dann an den Business-Teil ging.
Aber das heißt aber, seinen Flug habt ihr doch auch schon bezahlt, ne?
Ja, wir haben seinen Flug bezahlt, klar, und sein Hotel.
Aber bei Six Flags Ticket, dann war dann Schluss. Also,
da war dann Schluss.
Ich muss auch ehrlicherweise sagen, also im 1999, gut, da war ich noch gar nicht als Journalist in der Branche, aber im Jahr 2000 hätte ich garantiert, sofort hätte ich dein Six Flags Ticket hätte ich genommen, auf der Stelle.
das haben die anderen auch, und wir hatten sehr viel Spaß. Und also, sorry, was war es damals, irgendwie $40 Six Flags Ticket, wer sich davon bestechen lässt, der hat ein ganz anderes Problem. Aber
das sowieso, ist aber ja, das auch war ja, weißt du, so in meinen ersten 3, 4, 5 Jahren als Journalist oder sowas, das ist so eine Haltung, die sich dann irgendwo später rausgebildet hat. Aber da war das alles so, wie du schon sagst, solange ich für mich weiß, dass das keinen Einfluss auf mich hat oder das auch nur denke, ist das ja alles okay. Und da, keine Ahnung, also das sind alles Gedanken, genau, die kommen später im Laufe meiner Karriere, aber nicht im Jahr 1999 oder 2000.
Genau. Naja, gut, dann hatten wir also ein schönes Wochenende. Ich habe alle Mietwagen, Taxis, Restaurants und so weiter natürlich immer schön mit meiner Kreditkarte bezahlt. Ich hatte ja jede Menge Geld drauf, war alles kein Problem. Und dann am Montag ging es dann los mit den Besuchen bei Pandemic erstmal, wo dann derjenige Redakteur, der sich so echauffiert hat und dass er zu professionell sei, um da mit uns mitzugehen, 5 Minuten vorm Termin verschwitzt ankam und gemeint hat, sein Diktaphon, wissen alle noch, was ein Diktaphon ist? Die Batterien wären ausgegangen und er hat keine Ersatzbatterien mitgenommen. Und er könnte jetzt sein Interview nicht machen. Und was wir denn jetzt machen sollen? Und er ist tatsächlich, der Achim, mit einem von den Entwicklern erstmal eine halbe Stunde durch L.A. gerannt, um irgendwo Batterien zu finden. Aber gut, die Professionalität hat dann auch Grenzen. Anyway, der Termin war dann alles, das war alles wunderbar. Und wir haben alle Darkwing gezockt und war alles sehr cool. Und dann ging es dann am nächsten Tag weiter von L.A. nach San Francisco. Das Taxi zum Flughafen konnte ich nicht mehr mit Kreditkarte bezahlen, weil meine Kreditkarte nicht mehr funktioniert hat. Und ich wusste nicht, warum. Und habe dann angerufen in Deutschland. Wie erwähnt, wir hatten keine Handys. Und ich weiß nicht, ob du das noch weißt, früher von Messen, die Telefone in Hotels. Also halt $5 bis $10 pro Minute für so ein Gespräch nach Deutschland, weil war ja ganz schön weit weg. Also das Gespräch mit meiner Bank hat mich allein irgendwie $30 gekostet und das Ergebnis war, ja, mein Kreditrahmen ist halt 1500 Euro. Und ob da jetzt 5000 Euro auf meinem Konto liegen oder nicht, das ist der Kreditkarte wurscht. War dann ein bisschen problematisch, weil ich musste natürlich weiterhin für alle Leute Essen zahlen und Taxis und so. Und ich musste dann immer Bargeld abheben und es ging halt nur $500 am Tag. Und es wurde dann später ein bisschen sportlich mit 6 Leuten. Gut, wir fliegen also nach San Francisco und dann ging der Spaß eigentlich richtig los. Der Flug hatte ewig Verspätung. Wir kamen mitten in der Nacht, also nicht mitten in der Nacht, aber wir kamen erst irgendwie um 10 Uhr nachts im Hotel an und haben dann dort erfahren, dass die Hotelbuchung funktioniert hat, aber die Hotelvorabzahlung nicht funktioniert hat und ich das jetzt bitte selber bezahlen müsste. Was nicht ging, weil meine Kreditkarte nicht funktioniert hat.
Oh, das kenne ich aber, weißt du, für die das nicht kennen, bei Hotels kann eine Firma so eine Kostenübernahme schicken zum Beispiel, oder man kann im Voraus zahlen. Und das sind halt so Unterlagen, die müssen dann hin und her gefaxt werden in dieser Zeit noch. Ja. Das hatten wir auch. Wir waren auf der ECTS, ich und Gleb damals. In Gleb wirst du dich noch erinnern, meinen damaligen Stellvertreter. Ja. Und wir kommen bei dem Hotel an in England, ja, und das sollte eigentlich jetzt natürlich durch eine Kostenübernahme gedeckt sein von Krawall damals, und die ist halt nie angekommen. Und genau. Wir hatten keine Kohle, wir hatten überhaupt keine Kreditkarten oder sonst irgendwas.
Wir hatten doch nichts.
Ja, wirklich, also wir reden über eine Zeit, wo ich froh war, wenn am Mitte des Monats mein Konto noch nicht überzogen war. Ja, also furchtbar, wenn sowas passiert.
Genau, und das stell dir vor, wir kommen da an um 10, alle sind müde, erschöpft und leicht angenervt, weil die Taxifahrt war auch ein ziemlicher Horror. Und dann sage ich, ja, aber wir haben ja die Buchung und können wir nicht erstmal die Zimmer? Und so, nein, und sie hat uns auch die Zimmerschlüssel nicht gegeben, bis wir das Ganze geregelt hätten. Ich habe dann wieder für sauteuer Geld bei uns im Büro angerufen, Zeitverschiebung sei Dank, war da auch jemand. Aber die konnte auch nichts sagen, außer, oh, das hätte klappen sollen, sprach mit dem Reisebüro und das Reisebüro sagt, oh ja, da ist irgendwas schiefgelaufen, sie schicken das, können sie aber erst morgen machen. Okay, also die Nacht musste bezahlt werden, zum Glück waren damals die Hotelkosten nicht so immens teuer, wie sie heutzutage sind, aber es waren halt für uns 6 Leute, waren so knapp $800.
Das war echt und günstig.
Das ist günstig für eine Nacht. Das Problem ist nur, ich kann nur $500 am Tag abheben, alle 24 Stunden. Also habe ich mir Achim geschnappt. Ich bin mit Achim nachts um 22:30, du warst auch schon öfters in San Francisco, durchs Tenderloin gelaufen, über die Obdachlosen drüber gestiegen und habe am Geldautomat $1,000 in Cash abgehoben. Ich bin dann mit $1,000 Cash zurück und habe der weniger freundlichen Dame dann $800 in 20-Dollar-Noten auf den Tisch geklatscht und gesagt, ich hoffe, das reicht.
Dann hatten wir noch. Das ist auch vertrauenserweckend bestimmt, wenn
der Gruppe
ankommt. Und das ist dann so in kleinen Scheinen am besten.
Ja, genau, super.
So, ich habe das nicht mit Drogenhandel schnell zusammen verdient.
Genau, naja. Gut, dann, also das Geld hat also gerade noch gereicht für das und irgendwie Abendessen waren dann Burger bei Jack in the Box nebenan, weil irgendwie fürs Restaurant, das wäre dann wieder zu teuer gewesen, weil wir mussten ja, darfst nicht vergessen, dieses Geld musste ja noch reichen, wir sind ja am nächsten Tag zurückgeflogen. Das Geld musste also noch reichen für Taxifahrt zum Entwickler und dann wieder Taxi zum Flughafen zurück und es waren dann nur noch irgendwie knapp $200 übrig oder gut $200 übrig und ich konnte nur alle 24 Stunden abheben, deswegen war so, okay, schwierig. Na gut, dann haben wir das gemacht und am nächsten Tag ging es dann auch wieder los. Zack, ins Taxi, dem Taxifahrer die Adresse zum Entwickler gegeben. Der Taxifahrer sagt, hä, habe ich noch nie gehört, die Adresse. Die Straße gibt es nicht in San Francisco. Sag ich, nee, das kann jetzt nicht sein. Nachgeschaut, da stand da noch was dabei. Okay, wieder ins Hotel rein, weil kein Handy. Ins Hotel rein, die Kollegin in den USA angerufen, die dann so nebenbei angemerkt hat, ach so, ja, nee, die sind nicht in San Francisco. Die sind in Novato. Das ist so ein Vorort. Das ist so 45 Minuten Fahrt entfernt. Ich so, okay. Erstens, danke für die Info. Jetzt. Zweitens, oh Gott, 45 Minuten mit dem Taxi, das wird teuer. Und drittens, wie kommen wir denn jetzt dahin? Der Taxifahrer, weil auch da natürlich, GPS gibt's nicht, Navi gibt's nicht, hat dann erstmal irgendwie so einen dicken Block Karten rausgeholt, um irgendwie aus seinem Kofferraum und studiert, wie er denn jetzt dahin kommt. Und dann sind wir dahin gefahren. Ironie des Schicksals ist, dass ich 5 Jahre später in diesen Ort gezogen bin, weil 2K da dann auch war. In einem Büro genau neben dem, wo wir da am Ende gelandet sind. Das war dann Nihilistic Software und die waren cool. Das waren die coolen Säue. Die haben Vampire the Masquerade gemacht. Der Chef war ein langhaariger, nur schwarz tragender Gothic-Typ und die Hälfte von seinen Büroleuten waren auch so. Also es war quasi
Also der Name war nicht zufällig gewählt.
Absolut nicht. alles cool irgendwie, geile Bilder an der Wand, alles sehr morbid und genau so, wie man sich einen Entwickler von einem Vampir-Rollenspiel so vorstellt. Also toll. Also machen wir das, Interviews und Hands-on und dann wird es langsam Mittag und jetzt kriegen wir aber Hunger. Dann kommt der Office-Manager zu mir und meint so, hey, wollen wir nicht Pizza bestellen, weil das ist dann können wir alle zusammen essen und dann sich noch weiter unterhalten. Und ich so, ja, ist cool, dann machen wir das. Dann bestellt er also bergeweise Pizza für uns und für das Team. Und dann kommt der Pizzabote mit der Rechnung über $110 und der Chef des Entwicklerstudios schaut nur rüber zu mir und sagt, he's PR, he's paying. Heißt so, okay, $100 Pizza, shit, wie kommen wir zurück zum Flughafen? Ich konnte ja nicht zugeben, oder ich wollte nicht zugeben, dass ich kein Cash hatte, weil das wäre ja super unprofessionell und peinlich gewesen. Also habe ich ganz entspannt, so locker lässig dann in Cash bezahlt und bin danach zum Office-Manager gerannt und habe ihn beiseite genommen, habe gesagt, hör mal, ich habe kein Geld mehr oder kaum mehr Geld. Wie viel kostet denn die Rückfahrt zum Flughafen? Also Flughafen, der Flughafen ist knapp 2 Stunden entfernt. Wenn ihr da Taxi nehmt, seid ihr mit ein paar $100 dabei. So, oh Gott, geht nicht. Dann meinte er so, ja, okay, es gibt da so einen Bus, den Airporter, und der fährt auch und der kostet nur $20 pro Person. Ich so, okay, sind immer noch $120. Aber das kriegen wir vielleicht noch irgendwie hin. Und dann musste ich tatsächlich von Achim und die anderen und von den Journos auch, wir mussten alle zusammenlegen, jeder hat noch das Bargeld, was er so hatte. Und mit viel Mühe und Not haben wir dann gerade so die $120 zusammengekratzt, die uns dann zurück zum Flughafen geführt hat. Das war sehr schön. Dann haben wir es also geschafft. Und wie wir im Auto sitzen, sagt einer der Journos, ich weiß, ich möchte niemanden auf niemanden mit Finger zeigen, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass einer gesagt hat, ist kreidebleich geworden, hat gesagt, fuck, ich habe mein Ticket im Hotel liegen gelassen. Also mein Flugticket. Also, okay. Okay, wir haben weder Zeit, weil wir knapp dran waren, noch Geld, um jetzt nochmal in die Stadt zurückzufahren und das irgendwie zu holen. Aber das regeln wir schon irgendwie. Dann kommen wir da am Flughafen an, ich gehe zum Lufthansa-Schalter, da war sogar eine deutschsprachige Dame, worüber ich damals sehr erleichtert war, und habe ihr das Problem geschildert. Sie hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem, gar kein Problem, wir haben den ja im System drin. Wir stellen Ihnen ein Ersatzticket aus, das müssen Sie jetzt natürlich bezahlen, aber das kriegen Sie selbstverständlich wieder zurückerstattet. Es kostet halt 950 Mark damals. Nicht Euro. Wir reden immer von Euro, gell? 950 Mark. Zahlen Sie mit Kreditkarte oder so? Moment, ich muss mal kurz sprechen. Und dann haben wir sowas von maßlos Glück gehabt, weil es war dann schon wieder abends. Und es ist kein Witz. Die 24 Stunden von dem, wo ich das letzte Mal Geld abgehoben habe, waren genau eine Viertelstunde vorbei. Und somit konnten Achim und ich wieder zum Geldautomaten rennen, wieder $1,000 in Cash abheben und diesmal der Lufthansa-Dame auf den Schreibtisch legen. Einen Stapel Geld, um damit das Ticket zu kaufen, um den armen Menschen wieder zurück nach Deutschland zu bringen. Selbstverständlich gingen auf dem Rückflug dann noch alle unsere Gepäckstücke verloren, aber das ist ja harmlos im Vergleich zu dem, was da sonst noch so los war. Also das war tatsächlich in 20 Jahren PR die epischste Pressetour, die ich mir so vorstellen kann. Also es passiert immer wieder mal hier was, mal da was. Aber so wie damals, wenn du überlegst, keine Handys, nicht wirklich Kreditkarten, kein Internet on the go, das war halt schon alles sehr fordernd. Im Vergleich zu heute ist das alles Pillepalle.
Jetzt weiß ich auch, warum du so Karriere gemacht hast. Du hast schon direkt auf deiner ersten Pressetour alles gelernt und musstest dich durch alles durchimprovisieren, was schiefgehen kann.
Genau, wer das meistert, kann überall hinkommen.
Ja, da konnte dich danach nichts mehr überraschen. Nee.
Ja, das war meine erste US-Pressetour.
Das ist ja auch gleich der prägende Satz jedes PR-Managers mit drin vorgekommen, oder? Erst die PR bezahlt es schon.
Genau, PR bezahlt es, easy. Egal, ob das jetzt Journalisten sind oder Entwickler oder random Gesprächspartner. Also, du zahlst es, oder?
Okay. Ja, ich meine, also gerade so in der Zeit, ja. Also da ist es ja auch, da ist es doch eigentlich eher der umgekehrte Fall, nämlich nicht, dass der Journalist sagt so, nein, das lasse ich mir nicht bezahlen, sondern dass du wahrscheinlich ab und zu mal erklären musst, so, also das zahle ich jetzt nicht auch noch.
Also ich hatte meine Pressetour in New York, wo ich dann auch halt am Wochenende vorher dann schon da war, und ja, natürlich habe ich das Hotel bezahlt und das Essen bezahlt und die Bier an der Bar bezahlt. Aber einer der Journos kam dann echt zu mir, als wir dann mit der U-Bahn irgendwo hingefahren sind, und gemeint so, warum ich denn jetzt nur ein U-Bahn-Ticket für mich gekauft hätte und nicht für ihn. Weil das kostet $2. Und ich meinte, ja, könntest du nicht das U-Bahn-Ticket? Und er so, ich habe kein Geld dabei. So, okay, dann zahle ich halt dein $2 U-Bahn-Ticket auch noch, wenn du meinst. Also, ja, das ist schon, dass dieses Prinzip, die PR zahlt alles, und damit meine ich alles, ist tatsächlich weit verbreitet.
erst gar kein Geld mitgenommen, ist super. Also ich habe einen guten Freund, der lebt in Hongkong und der hat da eine ganze Weile gearbeitet als Projektmanager für deutsche Firmen, also so ein Auftragsvermittler, also die lassen halt irgendwelche Plastikteile oder sowas in Hongkong oder in China produzieren und er ist dann halt derjenige, der das dann mit den chinesischen Herstellern koordiniert und bei dem kommen ab und zu dann Leute von der jeweiligen Firma, die kontrollieren, ob diese Teile so sind, wie sie sein sollen. Mhm. Ja, und der hat tatsächlich mal auch die Story erzählt, also der ist im Grunde genommen das Gleiche, ja, also auch wenn solche Leute, solche Prüfer ihn besuchen quasi, dann ist er da die PR und der hat mal erzählt, er hatte jemanden zu Besuch, der dann ganz entrüstet festgestellt hat, wie die zahlen keine Nutten.
Ja, guckst du Nutten, gerade wollte ich sagen, bei sowas Hongkong-Besuch und Plastikzeug, ja klar, oder?
Also das war halt, und er hat tatsächlich gesagt, so, es ist ein echter Wettbewerbsnachteil, weil das findet er amoralisch und das macht er einfach nicht. Und er sagt halt aber, die sind das halt einfach so gewohnt. Das ist wirklich schwierig.
Ja, nee, du, das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Ich kann übrigens nebenbei zum Thema Amoral mit Stolz und würde sagen, dass ich in 20 Jahren PR noch nicht ein einziges Mal mit irgendeinem Journal im Stripclub war. So.
Sauber.
Bin allerdings auch gesegnet mit der Tatsache, dass ich immer mit Leuten zu tun hatte, die auch das gar nicht wollten. Insofern war ich auch sehr zufrieden damit. Die Engländer sind dann immer meistens abgezogen. Gerade, das war, das sehe ich gerade so 1999, Anfang 2000er bei jedem Presseevent. Die englischen PR-Manager mit ihren Burschen, früher oder später sind sie immer woanders hingegangen abends. Und das war dann so. Oh, wobei, stimmt überhaupt nicht. Ich lüge ja total. Für das ganz grandiose und qualitativ äußerst wertvolle und hochwertige Duke Nukem Forever haben wir tatsächlich ein Presseevent in Las Vegas in einem Stripclub gemacht. Aber ohne Stripperin.
Also da kann ich aber sagen, ich war ja mal auf der letzten großen Midway-Sause. Mhm. Die war auch in Las Vegas. Und da habe ich dann irgendwie, also da, ich hatte auf jeden Fall jede Menge hochrangige Midway-Leute kennengelernt und war total happy, dass ich mal hier so die ganze US-Riege da kennengelernt habe. Darunter auch den Bruder von Elijah Wood, der damals, glaube ich, ein Producer oder so gewesen ist bei Midway.
Oh my.
Und die sind dann nämlich auch noch in einen Stripclub gegangen und dann, weil wir uns irgendwie nett unterhalten haben und sowas, haben sie halt gesagt, komm halt mit. Und da habe ich mir gedacht, so, naja, also, ne, Stripclub hin oder her, das ist jetzt echt mal, das sind gute Kontakte, da gehst du jetzt mal mit.
Und deine journalistische Pflicht erfüllt.
Ja, wirklich, ja. Und das war aber, Gott, das war das Langweiligste, was ich je in meinem ganzen Leben erlebt habe. Also, das war so ein ganz merkwürdiges Ding. Es hatte überall so Wasserwände. Kennst du diese Plastiktrennwände, wo so Wasser runterläuft und so?
Ziemlich 80s.
Ja, es war halt auch natürlich USA, Las Vegas. Das ja. Heißt, da liefen dann halt Frauen mit freiem Oberkörper, aber abgeklebten Brüsten durch, das Ding.
Ja, klar, das geht ja sonst.
Ja, und es war laute Musik. Du konntest dich nicht vernünftig unterhalten. Du konntest da natürlich dann irgendwie so Mädels in irgendeinem Separé für irgendwelche Striptease-Nummern buchen. Daran hatte ich null Interesse. Die hatten zwar da irgendwo so eine Kreditkarte an der Bar hinterlegt, aber aus irgendwelchen Gründen hatte ich an dem Abend überhaupt kein Interesse, irgendwas zu großartig zu trinken. Es war einfach ein Fiasko. Ich habe da 2-3 Stunden ausgeharrt, habe dann ab und zu mal mit den Leuten mich schreiend unterhalten können. Und sonst bin ich da rumgesessen und dachte so, scheiße, ich will nur wieder zurück ins Hotel. Lass mich hier raus.
Investigativer Journalismus fail.
Ja, also das war wirklich, mein Gott, war das ein Reinfall.
Aber stimmt, man sollte eigentlich meinen, da reden die Leute dann am ehesten, weil sie alle psoffen sind und irgendwo in der Bar rumhängen.
Ja, normal also
da,
ist das
da ja. Da kommt auch ja immer am meisten raus.
Ja, die coolsten Gespräche und so Hintergrundinfos kriegst du ja dann, wenn irgendwo so abends dann bei einem Bierchen oder sowas, ja.
Na klar.
Du kannst dann keinen großen Artikel mit Zitat drüber schreiben und du kannst dann hinterher wenigstens immer mal sagen, so, ha, ich habe gehört das. Aber,
ja, boah, das war... Und die Leute erpressen damit später. Toll.
Ist dir das je passiert? Das habe ich nie gemacht.
Nee, also tatsächlich, also diese, egal ob du es jetzt bestätigst oder nicht, oder bestätige uns das offiziell, wenn nicht, dann drucken wir es so oder so, hatte ich zum Glück in der Form noch nie. Hab aber diverse Stories gehört von anderen, wo das wohl ab und an passiert ist.
Okay.
Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht in Stripclubs war, wo man mich erpressen konnte, keine Ahnung.
Ja gut, also das, ja, mein Gott.
Ja.
Oh, meine Güte, Sodom und Gomorra, Markus, hier, furchtbar.
Aber total. Ja. Ganz im Gegensatz zu jetzt, wo alles hochprofessionell ist und sowas nie wieder passieren würde, nein.
Ganz sicher nicht, ja. Also ja. Ich bin so lange nicht mehr auf einen Presseevent geflogen. Ich könnte es jetzt nicht mal sagen. Ich hatte aber das Gefühl, dass das doch durchaus sehr, sehr stark nachgelassen hat. Also dieses Laissez-faire mit wir schmeißen einfach mal irgendwo überall Geld durch die Gegend und so. Ich habe das Gefühl, die Hersteller haben irgendwann auch einfach gemerkt, das lohnt sich einfach nicht.
Ja, also zwei Dinge dazu. Also zum einen, es lohnt sich nicht. Und zum anderen, also es lohnt sich nicht, viel zu hohe Kosten. Das andere ist auch, dass tatsächlich es keiner sich mehr leisten kann von Seiten der Presse. Und da geht's, wenn ich leisten sage, meine ich halt die Zeit. Also es gab Ende der 90er, Anfang 2000er, gab es halt so Sachen wie Eidos lädt die Presse zu Tomb Raider 2 ein nach Ägypten für eine Woche. Und das war halt in irgendeinem Five-Star-Resort. Und es gab nach ein paar Tagen mal eine Viertelstunde, nicht hands-on, sondern Viertelstunde vorgeführtes Gameplay und dann noch ein paar Interviews. Und das war's. Stell dir vor, heute, ich meine, du warst selber lange genug dabei in den letzten Jahren im Print-Bereich. Damals war das ja auch alles nur Print. Stellst du jetzt einen Redakteur ab für eine Woche, der eine Woche nichts macht, weil der hat ja nicht mal einen Laptop, von dem er aus arbeiten kann damals. Der ist halt mal eine Woche weg und bringt dann Material mit für zwei Seiten. Das ist jetzt auch nicht wirklich was du dann machst, also machen möchtest. Wir haben das dann tatsächlich schon lange Jahre bei 2K mal so gemacht, wir haben schon auch Geld in die Hand genommen, weil du willst ja, dass die Leute alle eine gute Zeit haben und sich wohlfühlen und nicht in irgendwelchen Suddle-Hotels untergebracht sind, sondern irgendwo ordentliches. Aber es sollte halt schon immer so viel Content da sein, dass die Leute nicht gehen und sagen, okay, jetzt war ich drei Tage besoffen, aber Informationen habe ich jetzt nicht wirklich mir rausgezogen. Also ich glaube, da ist inzwischen die Mischung einfach viel besser. Die Großen machen schon auch noch ihre großen Mega-Events, aber ich glaube, immer unter dem Hinblick, was ist denn mein vielbeschworener Return of Investment und kann ich denn genug Inhalte bieten, dass dann auch entsprechend das dabei rumkommt und nicht die Leute einfach nur sagen, war eine geile Party, vielen Dank. Und das war es aber auch.
Ja, nicht mehr den Fehler machen, dass am Vorabend das Besäufnis zu machen und am Tag danach die Präsentation.
Ah, der Klassiker.
Ja.
Heute gehen wir alle mal richtig los und morgen um 9:30 bitte alle eintreffen für die One-on-One-Interviews.
Ja.
Mit den Entwicklern, die Augen auch nicht mehr aufkriegen.
Ja. Oh Gott, das habe ich so oft erlebt, das war schrecklich. Oh, wunderbar. Markus, wir kommen zum Ende, wir sind schon deutlich über die Zeit, aber ich danke dir sehr, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne, ebenfalls.
Und dann, gibt es irgendwas, müssen wir irgendwas pluggen, Marco?
Ja, tatsächlich, wenn du mich jetzt schon so einlädst dazu. Wir haben gerade ein Spiel, das heißt Drone Swarm, von einem unserer österreichischen Entwickler, Silla Life Studios. Und das haben wir dieses Jahr auf der Gamescom vorgestellt, wo es auch tatsächlich vor allem bei deinen Kollegen, Ex-Kollegen von der GameStar und auch bei den Bühnchen sehr, sehr gut angekommen ist. Das ist ein Sci-Fi Echtzeitstrategiespiel, wo man keine Raumschiffe steuert, sondern einen Schwarm von 32.000 Drohnen. Und mit dem kann man ausgezeichnet rumschwärmen und ganz ganz coole Sachen machen, die man mit normalen, im klassischen RTS eigentlich nicht machen kann. Und warum rede ich die ganze Zeit davon? Weil das Spiel ist, das wir dann wahrscheinlich zum ersten Mal dann auch selber publishen wollen. Wir überlegen, einen Kickstarter zu machen, selber zu organisieren und einfach mal so zu tun, als wären wir ein richtiger Publisher. Weil wir haben jetzt Leute wie mich, die lange genug bei einem Publisher gearbeitet haben und da probieren wir das jetzt einfach mal selber.
Wunderbar, ja. Mal gucken, ob wir ins Schwärmen geraten.
Oh, wow, du solltest in die Presse gehen.
Ja, ne, super. Mm. Also, ja. Aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, meine Damen und Herren.
In diesem Sinne.
Ja. Das war Markus Leding. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, André.
Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie Bäcker dieses Podcasts sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.